Hallo, willkommen zum zweiten Teil des Podcasts Die wundersame Welt der Kryptowährungen. Mein Name ist Stefan May, ich bin freier Technologiejournalist. Der Bitcoin war die erste Stufe der Kryptorevolution. Auf der zweiten Stufe ist etwas geschehen, was in der Wirtschaft immer wieder passiert, wenn es etwas Neues gibt. Es kommt zu Klonen und Weiterentwicklungen. Das ist beim Bitcoin besonders gut möglich. Er steht nämlich unter einer freien Lizenz. Deshalb ist es möglich, die Technologie einfach so zu kopieren und unter neuen Namen weiter zu betreiben. Als 1:1 Kopie oder als minimale oder substanzielle Weiterentwicklung. In den ersten Jahren kam es zu einem Goldrausch in mehreren Phasen, der bis heute anhält. Damals konnte man auf einer Webseite, die heute nicht mehr aktiv ist, mit wenigen Klicks Coin-Klone auf Basis des Bitcoins erzeugen. 2014 hatte ich mit Andreas Antonopoulos, einem der Kryptowährungsvordenker, ein Interview geführt. Er meinte, so wie alle Menschen einen Blog oder ein eigenes Facebook-Profil haben könnten, wird bald jeder und jede einen eigenen Coin haben. Sogar Kinder. Er meinte, Zitat, ich gehe davon aus, dass schon bald ein 7 Jahre altes Kind einen Joey-Coin kreiert, der gegen einen Maria-Coin auf dem Schulhof antritt. Was das Klonen besonders attraktiv macht, die Coin-Technologie hat quasi ein eingebautes Geschäftsmodell. Der Bitcoin startete mit genau 0 Coins. Man könnte aber auch festlegen, dass es beispielsweise maximal 100 Millionen Coins gibt, die mit der Zeit entstehen und 30 Millionen Coins davon erzeugt man schon vor dem offiziellen Start und behält sie. Dann macht man Marketing für den eigenen Coin, sodass Leute denken, wow, das wird mal richtig groß, viele Leute wollen den Coin haben, er wird auf Börsen gehandelt und erhält somit einen Wechselkurs und die 30 Millionen Coins, die man einbehalten hat, machen einen plötzlich richtig reich. Oder ich verkaufe bereits ganz am Anfang einen Teil der vorerzeugten Coins. Für dieses Geschäftsmodell hat sich der Begriff ICO etabliert. Initial Coin Offering. Das ist angelehnt an IPO, die englische Abkürzung für Initial Public Offering, der Begriff für Börsengang. Über ICOs haben die GründerInnen von Bitcoin-Klonen teilweise in kurzer Zeit irrsinnige Millionenbeträge eingenommen. Anfangs gab es viele reine Klone, die versucht haben, über thematisches Marketing groß zu werden. Es gab zum Beispiel angebliche Ländercoins, den Germany Coin, den Israel Coin oder den Scott Coin. Es gab thematische wie den Gay Coin oder den Green Coin und es gab jede Menge zweifelhafte bis betrügerische Coins, teilweise mit Schneeballsystemen. Ein Beispiel ist der OneCoin, der von 2014 bis 2017 auf dem Markt aktiv war. Der hatte sich als Bitcoin-Killer vermarktet. Irgendwann tauchte die Chefin ab. Der geschätzte Schaden lag bei 4 Milliarden US-Dollar. In Europa verloren Zehntausende Menschen viel Geld. Und es gibt Spaßwährungen wie den Duschcoin, der einen putzigen Hund im Logo hat und der dann, obwohl anfangs belächelt, sehr erfolgreich wurde und es bis heute ist. Für diese Spaßwährung gibt es einen eigenen Begriff, Memecoin. Ein Meme ist ein bestimmtes lustiges Bild oder ein Wortspiel, ein Running Gag im Internet. Diese Memecoins haben fast immer ein putziges Tierbild im Logo, besonders oft ein Hund. Der Dogecoin mit einem Hund im Logo stammt schon aus den Anfangstagen der Kryptorevolution und ist heute umgerechnet etwa 14 Milliarden Euro wert. Der Shiba Inu Coin ist quasi ein Klon des Dogecoin, ebenfalls mit einem putzigen Hundebild und um die 9 Milliarden Euro wert. Außerdem gab und gibt es echte technologische Weiterentwicklung des Bitcoins, punktuelle oder substanzielle. Es gab Coins, die mehr Transaktionen pro Sekunde erlaubten oder eine schnellere Bestätigung von Überweisungen. Das basierte auf Detailänderungen in der Art, wie der Coin funktionierte, etwa kürzere Zeiten, bis ein neuer Block entsteht, statt durchschnittlich 10 Minuten nur wenige Minuten oder Sekunden, oder die Regelung, dass mehr Daten in einen Block passen, als es beim Bitcoin mit seiner Speicherplatzbegrenzung von maximal 1 Megabyte der Fall ist. Wobei man dazu sagen muss, dass die Bitcoin-Community sich stets bewusst gegen solche Veränderungen entschieden hat. Sie kamen mehrheitlich zum Schluss, dass diese veränderten Rahmenbedingungen zu anderen Problemen führen würden, etwa dass es aufwendiger werden würde, an der Qualitätskontrolle mitzuwirken oder dass die Sicherheit leiden würde. Insofern kann man sich darüber streiten, ob diese Coins, die technische Details anders machen, tatsächlich eine Verbesserung darstellen. Eine andere Weiterentwicklung sind anonymere Coins, bei denen es noch schwer bis fast unmöglich ist, Transaktionen nachzuverfolgen. Das sind sogenannte Privacy Coins, die heißen zum Beispiel Monero oder Zcash. Eine in jedem Fall substanzielle Entwicklung bezog sich auf das Modell, wie die PrüferInnen, die sogenannten Miner, entlohnt werden. Auf den ersten Blick ist das eine rein technische Detailfrage. Sie hat aber relevante Auswirkungen, nämlich auf den Energieverbrauch. Erinnern wir uns, bei Kryptowährung führt keine zentrale Instanz das Kassenbuch und überprüft Überweisungen. Alle können dabei mitmachen, wenn sie Rechenpower zur Verfügung stellen. Für ihre wichtige Arbeit werden sie entlohnt, indem sie an einer Art mathematischen Lotterie teilnehmen. Umso mehr Ressourcen Miner dem System zur Verfügung stellen, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, den Jackpot zu gewinnen. Dieses Entlohnungsmodell beim Bitcoin lautet Proof of Work. Die Wahrscheinlichkeit zu gewinnen richtet sich nach der zur Verfügung gestellten Rechenleistung. Diese Rechenaufgaben, die im Zuge der Lotterie gelöst werden müssen, verbrauchen sehr, sehr viel Energie. Laut einer Studie verbrauchte der Bitcoin im Jahr 2021 so viel Energie wie die Niederlande. Ein anderes Modell, das mit der Zeit entwickelt wurde, ist Proof of Stake. Da frieren die Miner Gelder ein, indem sie eine selbst gewählte Menge an Coins auf eine Wallet überweisen. Dieser Vorgang heißt Staken. Stake bedeutet Einsatz oder Beteiligung. Die Wahrscheinlichkeit, den Jackpot zu gewinnen, der mit jedem neuen Block anfällt, richtet sich nach der Menge des Geldes, die man hinterlegt und einfriert. Dieses Modell kommt ohne ein extrem ressourcenfressendes Wettrechnen wie bei Bitcoin aus. Der Energieverbrauch sinkt rapide. Die zweitgrößte Kryptowährung Ethereum ist vor 2 Jahren vom Proof-of-Work-Modell zu Proof-of-Stake umgestiegen und hat den Energieverbrauch damit auf etwa ein Hundertstel reduziert. Die Frage Proof of Work versus Proof of Stake wird sehr ideologisch und manchmal auch feindselig innerhalb der diversen Kryptowährungs-Communities und innerhalb der Gesellschaft geführt. Die einen sagen, der Bitcoin ist ein Klimaschädling, er sollte endlich umsteigen von Proof of Work auf Proof of Stake. Andere sagen, ihr habt doch keine Ahnung, beim Proof of Stake-Modell ist es viel leichter zu betrügen und zu manipulieren und die Qualitätskontrolle auszuhebeln, nur Proof of Work ist wirklich betrugssicher. Viele, viele Coins. Das Zitat des Kryptowährungsvisionärs Andreas Antonopoulos, dass bald jedes Kind seinen eigenen Coin haben wird, ist jetzt 10 Jahre alt. Damals listete die Überblicksseite coinmarketcap.com 120 Kryptowährungen auf. Heute sind es mehr als 10.000. Viele von denen sind vermutlich ziemlicher Blödsinn und werden eventuell nie ernsthaft genutzt werden. Sicher sind auch viele Coins dabei, mit denen jemand betrügen oder vielleicht Gelder waschen will. Zumindest unter den ersten 100 Plätzen auf der Überblicksseite tauchen dann aber doch jede Menge Coins auf, die ebenfalls auf atemberaubend hohe Marktkapitalisierung kommen. Ether, der zweitgrößte Coin, kommt auf mehr als 300 Milliarden Euro Gesamtwert. Nummer 3, der Tether USDT, auf 100 Milliarden. Und insgesamt 60 Coins sind 1 Milliarde Euro oder mehr wert. So richtig viele wegweisende technologische Entwicklungen verbergen sich meiner Meinung nach aber nicht hinter den vielen anderen Coins. Die eigentliche Innovation bleibt der vor 15 Jahren entwickelte Bitcoin und die dahinterstehende Technologie. Die große Zweckentfremdung. Die spannendste und wichtigste Weiterentwicklung ist die Zweckentfremdung der Basistechnologie des Bitcoins, des dezentralen Kassenbuchs namens Blockchain. Erinnern wir uns, die Blockchain ist eigentlich dazu da, zu dokumentieren, wem aktuell wie viele Coins einer bestimmten Währung gehören. Dann aber haben Hacker und findige Startup-GründerInnen gesagt, Mensch, jetzt haben wir diese nicht manipulierbare, öffentlich einsehbare Datenbank, kann man damit nicht auch etwas ganz anderes machen? Vielleicht ganz andere Informationen öffentlich dokumentieren? Die zweite Stufe der Kryptorevolution war die Entstehung von vielen anderen Coins als Währungsalternative zum Bitcoin. Die dritte Stufe ist die Zweckentfremdung der Blockchain. Wie kann man sich das vorstellen? Bei Überweisung von Kryptowährungen wie dem Bitcoin gibt es ein kleines Freifeld, in das man beliebige Zusatzinformationen reinschreiben kann. Ein Bitcoin, und das gilt auch für die anderen Coins, kann man in sehr, sehr viele Millionen einzelne Teile untergliedern. Das heißt, man könnte einen Bruchteil eines Coins im Gegenwert von wenigen Millicent verschicken und zusammen mit dieser Mikroüberweisung Informationen öffentlich dokumentieren, indem man in dieses Freifeld irgendetwas hineinschreibt. Das ist ein bisschen so, als ob man auf einen Geldschein eine Anmerkung schreibt. Man könnte zum Beispiel Informationen zur Urheberschaft aufzeichnen. Nehmen wir an, Sie haben ein tolles Gedicht geschrieben oder ein digitales Bild gezeichnet und möchten gern öffentlich dokumentieren, dass Sie der oder die Urheberin sind. Dann könnten Sie von einem Ihrer Bitcoin-Nummernkonten einen Bruchteil eines Coins an ein anderes Konto schicken und in das Freifeld, das für Anmerkungen gedacht ist, schreiben Sie hinein, dieses Gedicht oder Bild habe ich erschaffen. Vielleicht fügen Sie noch Ihren Namen hinzu, dann ist diese Information öffentlich für alle einsehbar in der Blockchain dokumentiert. Jetzt werden Sie vielleicht einwenden, dass Sie ja schwerlich das ganze Gedicht oder das Bild im Freitext einer Bitcoin-Transaktion unterbringen können. Das stimmt. Sie können aber etwas anderes machen. Sie berechnen aus dem Gedicht oder aus dem digitalen Bild mit Hilfe eines Algorithmus einen mathematischen Wert. Es ergibt sich eine lange Zeichenkette, eine Art Prüfsumme, technologisch gesprochen ein Hash. Und diese Hash-Zeichenkette passt sehr gut in das Freifeld einer Coin-Überweisung. Nun kann, wer Ihre Urheberschaft an dem Bild oder Gedicht in Frage stellt, überprüfen, dass das jeweilige Gedicht oder Bild mathematisch zu der Prüfsumme passt, die Sie in der Blockchain vermerkt haben. Über diesen Mechanismus könnte man außerdem theoretisch auch viele andere Sachen dokumentieren. Wem welcher Anteil einer GmbH gehört oder wem ein Grundstück gehört. Technologisch wäre das kein Problem, man müsste sich nur vorher gesellschaftlich und politisch darauf einigen, dass die Blockchain dann die relevante Informationsquelle ist, quasi das neue Handelsregister oder Grundbuch. Außerdem ist es möglich, das Nummernkonto einer Kryptowährung mit persönlichen Informationen zu verknüpfen und so digitale Profile zu erstellen. Solche persönlichen Informationen könnten der Vor- und Nachname sein, die Meldeadresse oder biometrische Daten. Einige dieser denkbaren Zweckentfremdungen kann man sehr, sehr gut mit der existierenden Bitcoin-Technologie lösen. Die hat aber Grenzen. Die Bitcoin-Blockchain ist explizit darauf ausgelegt, ein Kassenbuch für die eigene Währung zu sein und nicht mehr. Ethereum. Eine wirkliche Innovation in dem Bereich ist das aktuell zweitgrößte Kryptowährungsprojekt Ethereum. Das ist explizit darauf ausgelegt, die Blockchain als Plattform für viele Arten von Zweckentfremdungen nutzbar zu machen. Ethereum verfügt über eine eingebaute Kryptowährung, den Ether. Der Wert eines Ethers liegt aktuell bei etwa 2.800 Euro und der Gesamtwert, die Menge aller kursierenden Ether multipliziert mit dem Wechselkurs, liegt bei aktuell 330 Milliarden. Mit diesem Ether bezahlt man das Ethereum-Netzwerk für die Beanspruchung von Speicherplatz und Rechenleistung. Ethereum ermöglicht sehr viel mehr an Zweckentfremdung als der Bitcoin. Vor allem macht er es sehr einfach, sogenannte Smart Contracts zu bauen, schlaue, Blockchain-basierte Verträge. Leute sind nämlich auf die Idee gekommen, dass man Verträge über die Blockchain abschließen und vollziehen kann, sodass man ganz eigene neue Produkte auf Blockchain-Basis bauen kann. Was ist ein Vertrag? In der Regel definiert man in einem Vertrag eine Bedingung und eine Folge. Zum Beispiel A gibt 50 Euro an B und erhält als Gegenleistung Produkt C. Solche Vertragsbedingungen und Folgen kann man auch in der Blockchain festschreiben. Und das ist das Besondere, man kann dafür sorgen, dass ein Vertrag automatisch vollzogen wird, wenn die jeweilige Bedingung erfüllt ist. Dafür muss man in der Lage sein, innerhalb der Blockchain Programmiercode zu hinterlegen. Das ermöglicht Ethereum sehr gut mit einer auf Ethereum zugeschnittenen, eigens entwickelten Programmiersprache namens Solidity. Smart Contracts. Diese Blockchain-Verträge, die Ethereum ermöglicht, heißen Smart Contracts, schlaue Verträge eben. Wenn man sie einmal gebaut hat, braucht es keine Menschen mehr, um sie zu vollziehen. Sobald jemand von einem Ethereum-Nummernkonto eine bestimmte Menge Geld an das Konto des Smart Contracts schickt, passiert etwas Bestimmtes. Bei Smart Contracts auf Basis von Ethereum zeichnen die Miner nicht nur auf, welcher Coinwert wohin geschickt wird. Sie sehen auch, aha, da wird Geld zum Konto eines Smart Contracts geschickt. Schauen wir uns doch an, welche Vertragsbedingungen dort hinterlegt sind. Sie merken, dass die Bedingungen erfüllt sind und tatsächlich ein bestimmter Betrag überwiesen wurde und führen die Vertragsfolgen aus. Das klingt alles ziemlich abstrakt. Was können das für Verträge sein? Mein Standardbeispiel ist eine dezentrale Unwetterversicherung für die Landwirtschaft. Ein Versicherungsunternehmen legt per Smart Contract die Details eines Versicherungsvertrags fest. Zum Beispiel folgende: Sie überweisen als Landwirtin einen Betrag X an das Konto des Smart Contracts, zum Beispiel IFE im Wert von 1000 Euro. Dabei geben Sie an, welchen Monat in welcher Region Sie versichern wollen. Im Smart Contract ist festgelegt, dass die Miner regelmäßig am Ende eines jeden Monats bei einem bestimmten Wetterdienstleister abfragen, wie viel es geregnet hat. Wenn eine bestimmte Regenmenge überschritten wurde oder vielleicht auch unterschritten, wenn man sich gegen Dürre versichern will, wird eine Schadensprämie ausgeschüttet, zum Beispiel 10.000 Euro. Das heißt, wenn die Miner registrieren, dass ein Schadensfall eingetreten ist, sorgen sie dafür, dass die Prämie automatisch vom Konto des Smart Contracts überwiesen wird, ohne dass das Versicherungsunternehmen das manuell auslösen muss und ohne dass das Unternehmen die Überweisung vielleicht sogar zurückhalten könnte. Andere Smart Contract Anwendungen könnten das automatische Vermieten einer Wohnung, eines Autos oder eines E-Bikes sein. Der Nutzungspreis pro Tag ist im Smart Contract festgelegt und öffentlich einsehbar. Will man die Wohnung, das Auto oder Fahrrad nutzen, überweist man den Betrag für eine bestimmte Zahl an Tagen an das Konto des Smart Contracts. Die Miner erkennen, dass die Vertragsbedingung erfüllt wurde. Sie schalten über das Internet das Schloss des Autos, den Zugriff aufs Fahrrad oder die Tür für das Nummernkonto frei, das die Nutzungsgebühr überwiesen hat. Man könnte außerdem theoretisch auch Fußballwetten oder ESC-Wetten als Smart Contracts bauen. Jemand überweist einen bestimmten Betrag an den Wett-Smart Contract und schreibt dazu: Ich tippe, dass Mannschaft A gewinnt oder Sängerin B. Die Miner erfragen nach Abschluss des Fußballspiels oder des Eurovision Song Contests, wer gewonnen hat. Und dann ist man entweder sein Geld los oder man erhält, weil man richtig getippt hat, mehr zurück, als man eingezahlt hat. Der Anbieter des Smart Contracts streicht dann eine Gebühr ein. Über einen Blockchain-Smart Contract kann man theoretisch alle denkbaren Verträge abwickeln, sobald die Vertragsfolgen und Bedingungen digital abbildbar sind. Zum Beispiel, indem ein Haustür oder Autoschloss über das Internet bedienbar ist oder indem Werte über Datenbanken abfragbar sind. Das Modell von Ethereum könnte man Blockchain als Plattform nennen. Die besondere Leistung dieser Coin-Weiterentwicklung war, Unternehmen können Krypto machen und diese besondere Art von Kassenbuch nutzen, ohne eine eigene Blockchain zu betreiben. Mit Ethereum ist dann passiert, was man auch beim Bitcoin beobachten konnte: Es sind Klone entstanden. Auch die Technologie hinter Ethereum steht unter einer freien Lizenz und kann von jedermann frei verwendet und variiert werden. Mittlerweile gibt es Dutzende Ethereum-Klone und Weiterentwicklungen, die versprechen, dass sie irgendetwas besser machen, dass sie noch schneller sind und die Transaktionen noch weniger kosten oder noch sicherer sind. Einige dieser Blockchain als Plattformprojekte bieten sich genau wie Ethereum als Universalinfrastruktur für verschiedene Zwecke an. Andere haben sich auf bestimmte Bereiche spezialisiert, meist die Finanzbranche. Alle diese Blockchains verfügen ebenfalls wie Ethereum meist über eine eingebaute eigene Währung. Genau wie bei den vielen Bitcoin-Klonen und Weiterentwicklungen ist mein Eindruck allerdings, dass da sehr viel heiße Luft ist und wenige tatsächliche spannende technologische Innovationen. Was gibt es für Phänomene und Produkte auf Basis der Blockchain? Einige davon möchte ich Ihnen vorstellen. NFTs. Das wohl bekannteste sind NFTs, Non-Fungible Token, das heißt nicht austauschbare digitale Einheiten. Ein Bitcoin ist austauschbar, genau wie ein 10-Euro-Schein. Es ist völlig egal, ob Sie diesen oder jenen Bitcoin haben. NFTs sind faktisch eine Art Unterwährung, die aus genau einer Einheit bestehen. NFTs waren vor allem eine zündende Idee, mit digitaler Kunst Geld zu verdienen. Für kurze Zeit waren sie extrem erfolgreich, bis sich irgendwann herausstellte, dass das Konzept nicht langfristig trägt. Das Prinzip hinter NFTs ist fast beleidigend einfach. Jemand erschafft ein digitales Kunstwerk, das kann hochkomplex sein oder aus nur 100 Pixeln bestehen, und dieses digitale Kunstwerk lädt man dann auf einen Marktplatz für NFTs hoch, der mit einer bestimmten Blockchain verbunden ist. Vom Marktplatz bekommt das NFT eine Nummer verpasst und dann wird in der Blockchain vermerkt: Ich bin der Inhaber des NFT-Kunstwerks mit der Nummer sowieso. Wenn jemand das Kunstwerk kaufen will, überweist er oder sie einen bestimmten Betrag an das Nummernkonto des NFT-Marktplatzes. Die Miner sorgen dafür, dass, wenn der Betrag überwiesen wurde, auf dem NFT-Marktplatz nicht mehr das alte Nummernkonto, sondern das neue Nummernkonto als Inhaber steht. Man erwirbt also auf eine sehr abstrakte Art ein Kunstwerk. Dieses Konzept hat vor einigen Jahren eingeschlagen. Für NFT-Kunstwerke, die teilweise nur aus wenigen Bildpunkten bestanden, wurden hohe Beträge gezahlt, teilweise im Millionenbereich. Wie man heute weiß, waren das allerdings größtenteils keine nachhaltigen Investments. Der Wert vieler NFTs liegt mittlerweile bei Null. Stablecoins. Eine Blockchain-Anwendung, die gerade angesagt ist, sind sogenannte Stablecoins. Die Nummer 3 der Kryptowährung nach Marktkapitalisierung ist ein solcher Stablecoin, der Tether USDT mit einem Gesamtwert von etwa 100 Milliarden Euro. Stablecoins sind Unterwährungen ohne eigene Blockchain. Sie nutzen andere Blockchain-Plattformen, vor allem die von Ethereum. Das Besondere ist, der Wert des jeweiligen Stablecoins schwankt nicht, sondern ist an eine bestimmte Währung gekoppelt, an den Dollar etwa oder an den Euro. Ein Stablecoin ist eine Art digitaler Schuldschein. Man überweist dem Unternehmen hinter dem Stablecoin 1 Euro oder Dollar und erhält einen Stablecoin. Das Versprechen ist, wenn man den Stablecoin zurückgibt, erhält man genau 1 Euro oder Dollar zurück. Das läuft jeweils über die verwendete Blockchain. Die BetreiberInnen der Stablecoins achten darauf, dass der Handelswert auf Börsen möglichst genau bei 1 Euro oder Dollar liegt. Ist das nicht der Fall, helfen sie nach, indem sie Stablecoins kaufen oder verkaufen und den Wert somit stabilisieren. Welchen Sinn haben Stablecoins? Es handelt sich um eine Kryptowährung, die unabhängig vom sonstigen Geldsystem funktioniert, aber der Wert schwankt nicht, sondern ist stabil. Vor allem werden Stablecoins als Hilfsmittel genutzt, um auf Kryptobörsen zu handeln und Gewinne zu konservieren. Nehmen wir an, Sie halten auf einer Börse Bitcoins und würden diese gern verkaufen, da der Wert gerade sehr hoch ist. Sie wollen aber noch nicht wieder zurück zur klassischen Währung wechseln. Wenn Sie auf der Börse mit Ihren Bitcoins dann Stablecoins kaufen, können Sie Ihre Gewinne vor Kursschwankungen schützen, die ansonsten für Kryptowährungen typisch sind. Und sicherlich, das darf man im Kryptobereich nie vergessen, werden Stablecoins auch gern für illegale Zwecke genutzt. Die BetreiberInnen sind nicht immer 100% erwiesenermaßen seriös. Man muss ihnen vertrauen, dass sie nur Stablecoins ausgeben, für die sie auch Dollar oder Euro eingezahlt haben. Und man muss ihnen vertrauen, dass sie die Euro- oder Dollarguthaben auch aufbewahren und, wenn gewünscht, zurückzahlen können. In der Vergangenheit, auch das ist kryptotypisch, ist da öfters etwas schiefgegangen. Terra USD war einer der 3 größten Stablecoins gewesen. Er nutzte anders als viele Stablecoins eine eigene Blockchain, die Terra Blockchain. Und die wiederum verfügte über eine eingebaute Währung namens Luna. Die sollte dazu dienen, Terra USD Coins zu kaufen und den Wert zu stabilisieren. Im Mai 2022 kollabierte das System aber komplett. Innerhalb einer Woche sank der Wechselkurswert des möchte gern stabilen Stablecoins von 1 Dollar auf 16 Cent und ging immer weiter runter. Es gibt Schätzungen, dass so in kurzer Zeit mehr als 40 Milliarden Dollar vernichtet wurden. Genau wie bei NFTs klaffen also auch bei Kryptowährung Versprechen und Realität auseinander. Corporate Coins von Unternehmen. Dann gibt es außerdem etwas, das man Corporate Coin nennen könnte. Akteure von außerhalb der Kryptoszene legen sich Kryptowährungen zu, oft in Form von Stablecoins. Das beabsichtigte Geschäftsmodell ist meistens, dass NutzerInnen den Coin innerhalb des jeweiligen Dienstes verwenden und die Unternehmen dann beispielsweise Transaktionsgebühren einstreichen. Teilweise nutzen diese Corporate Coins bestehende Blockchain-Plattformen wie Ethereum, teilweise entwickeln sie eigene Lösungen. Der IT-Konzern Meta, der damals noch Facebook Inc. hieß, hatte 2019 eine Kryptowährung namens Libra vorgestellt und sie dann in Diem umbenannt. Das sollte ein Stablecoin werden, der sich an einem Korb mehrerer Währungen orientierte. Unter anderem befand sich der Euro in diesem Währungskorb. Das hätte ziemlich groß werden können. Meta hat das Projekt dann aber auf Druck der US-Zentralbank aufgegeben, die genau das befürchtet hatte. Telegram hat sich ebenfalls an einer eigenen Kryptowährung versucht und hat das Projekt dann ebenfalls aufgegeben auf Druck der US-Börsenaufsicht. Die beiden Telegram-Gründer hatten eine eigene Blockchain namens Ton programmiert. Ton stand für Telegram Open Network mit einer eingebauten Kryptowährung namens Gram. Die Telegram-Gründer hatten schon damit begonnen, über einen Vorverkauf von Gram-Coins 1,7 Milliarden Dollar einzusammeln. Kurz vor dem großen öffentlichen Verkauf Ende 2019 hatte die US-Börsenaufsicht das Vorhaben dann aber verboten. Und Telegram hat sich daran gehalten, obwohl das Unternehmen hinter Telegram nicht in den USA sitzt. Das Blockchain-Projekt lebt aber weiter. Die Telegram Open Network Blockchain gibt es weiterhin, die eingebaute Währung heißt mittlerweile Toncoin und hinter dem Projekt steht eine Stiftung mit Sitz in der Schweizer Kleinstadt Zug, die Ton Foundation. Es ist nicht klar, inwiefern es noch enge Verbindungen zu den Telegram-Gründern gibt und wie genau die aussehen. Klar ist aber, dass der Messenger weiterhin versucht, den Coin als Zahlungsmittel auf Telegram durchzusetzen. Im März 2024 hat Telegram ein Werbemodell eingeführt, bei dem können Unternehmen in Telegram-Kanälen Werbung schalten, wobei die Betreiber in der Kanäle in Form von Toncoin bezahlt werden. Auch der Bezahldienst PayPal hat ein Stablecoin eingeführt, den an den US-Dollar gekoppelten PayPal USD auf Ethereum-Basis. Der kann bisher allerdings nur von KundInnen in den USA genutzt werden. Digitales Zentralbankgeld. Zu diesen Corporate Coins, also den Kryptowährungsprojekten von Akteuren außerhalb der Kryptoszene, könnte man auch die Initiativen von Staaten zählen. Zumindest auf den ersten Blick. Einige Länder tun zumindest so, als ob sie sich Kryptowährungen zulegen. Der Begriff dafür ist digitales Zentralbankgeld, auf Englisch Central Bank Digital Currency, abgekürzt CBDC. Die Motivation dafür dürfte vor allem sein, den Kryptowährungen etwas Eigenes entgegenzusetzen. Aus Angst, das Machtinstrument Währung zu verlieren, wenn Kryptowährungen sich weiter verbreiten. Schaut man genau hin, sieht man allerdings, dass dieses digitale Zentralbankgeld eine Krypto-Mogelpackung ist, wenn überhaupt. Staaten haben natürlich kein Interesse daran, eine echte Kryptowährung einzuführen, bei der jeder sich an der Infrastruktur beteiligen kann und keine zentrale Kontrolle möglich ist. Staaten wollen die Kontrolle über die Erzeugung und das In-Umlauf-Bringen von Geld selbst behalten und wenn sie Externe daran beteiligen, wollen sie selbst bestimmen können, wer mitwirkt. Das heißt, bei digitalem Zentralbankgeld handelt es sich nicht um echte Blockchain-Projekte, es sind höchstens Blockchain-Elemente integriert. Trotzdem ein paar Worte zu digitalem Zentralbankgeld. Der Begriff fällt oft im Zusammenhang mit Kryptowährung und zumindest denke ich, dass der Blockchain-Hype die Entwicklung angestoßen hat. Mit diesem digitalen Zentralbankgeld kann der Staat sich bei digitalen Zahlungen Macht von privaten Finanzdienstleistern zurückholen. Sobald man nicht in Bar mit Münzen oder Scheinen bezahlt, läuft Geldverkehr über private Dienstleister wie Banken, PayPal oder Kreditkartenfirmen. Bei digitalen Überweisungen sind außerdem viele, viele Dienstleister im Hintergrund beteiligt, die es ermöglichen, dass Banken in unterschiedlichen Ländern Geschäfte miteinander machen können und die überprüfen, dass dabei nicht betrogen wird. Das sorgt dafür, dass die Gebühren für digitale Zahlungen oft recht hoch sind. Die Idee bei digitalem Zentralbankgeld ist, dass Zentralbanken über Finanzunternehmen eine Digitalwährung ausgeben, die dann ganz wie ein Stablecoin an die jeweilige Landes- oder Regionalwährung gekoppelt ist, zum Beispiel an den Euro oder Dollar. BürgerInnen kaufen dieses digitale Zentralbankgeld dann von den Finanzunternehmen und können dann kleine Beträge hin und her schicken. Zum Beispiel, indem sie ein Café damit bezahlen. Das geht dann schneller und ist billiger, weil viele private Dienstleister in der Mitte wegfallen. Mittlerweile haben eine Reihe an Ländern digitales Zentralbankgeld eingeführt. China mit dem digitalen Renminbi und Russland mit dem digitalen Rubel, ebenso Indien, Nigeria und Jamaika. Auch die EU arbeitet an einer eigenen Lösung, dem digitalen Euro. In den häufig gestellten Fragen zum digitalen Euro stellt die Europäische Zentralbank auf ihrer Website vorsichtig eine Verbindung zum Thema Blockchain her. Die Frage Nummer 22 lautet, würde ein digitaler Euro auf einer Distributed Ledger Technologie wie Blockchain basieren? Die Zentralbank antwortet folgendermaßen: Das Eurosystem testet bei der Entwicklung eines digitalen Euro derzeit verschiedene zentralisierte und dezentralisierte Technologien, darunter auch die Distributed Ledger Technologie. Eine Entscheidung dazu ist aber noch nicht gefallen. Es klingt also so, als ob der digitale Euro eventuell doch irgendwie wie der Bitcoin funktionieren könnte. Zwei Fragen weiter stellt die Europäische Zentralbank aber klar, dass sie von Dezentralität wenig hält. Frage 24 lautet, was unterscheidet den digitalen Euro von Stablecoins und Cryptoassets, also Kryptowerten? Die Antwort, der digitale Euro wäre Zentralbankgeld, hinter ihm würde eine Zentralbank stehen. Überzeugte Bitcoiner würden diese Coins von Staaten oder auch von Unternehmen allerdings als Mogelpackungen bezeichnen. Für sie ist nur eine offene Blockchain eine wirkliche Blockchain. Eine Blockchain, bei der eine Community die Regeln festlegt, Zahlungen abwickelt und aufzeichnet. Das ist bei den Zentralbank-Coins, wenn man sie überhaupt so nennen will, ganz klar nicht der Fall. Das war Teil 2 des Podcasts Die wundersame Welt der Kryptowährung. Im dritten Teil schauen wir uns zum einen an, wer hinter den Coin-Projekten steht, vor allem hinter dem Bitcoin, das ist ziemlich interessant. Und zum anderen ziehe ich ein Fazit zum Stand der Kryptorevolution 15 Jahre nach Entstehung des Bitcoins.